gezogen, die Bezahlung darum mindestens relativ verschlechtert hat. Und von ihrer Macht an der Preisfront wollen wir diesmal, also brauchen wir heute Abend gar nicht reden. Ja. Sie handeln sich also von vornherein eine Daueraufgabe ein. Und das ist für sich eigentlich schon skandalös und eine Denunziation des gewerkschaftlichen Kampfs. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Neben der Arbeit, zusätzlich zu deren Mühsal, müssen sie sich zu einem Kampfverband zusammenzuschließen. Für was? Für ihren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum, den sie produzieren. Sie müssen die Reichtumsproduktion unterbrechen, damit sie was davon haben. Das ist schon ein eigentümlicher Hirnriss. Normalerweise müsste man sagen, wann hat man den ordentlichen Reichtum gesellschaftlich, den man verknuspern kann. Naja, dann wird man ein bisschen was produzieren. Inmitten der modernen Marktwirtschaft müssen sich die Arbeiter als Kollektiv aufstellen, um am Arbeitsverhältnis überhaupt den Gesichtspunkt geltend zu machen, dass man vom Lohn auch leben kann. Das ist schon, das ist 150 Jahre. Das Programm eines Arbeitervereins ist selber schon eine Kritik und Anklage dieses Vereins. Und es sagt was über das Wesen dieses Kampfes aus. Der ist sein Wesen nach also ein dauernder Abwehrkampf. Es ist die ständige Not, die andere Seite in ihrer Kommandomacht und Freiheit zu beschränken, Kompensation zu fordern für die Verschlechterungen, die sie einem mit ihrer tarifvertraglich ja wieder zugestandenen Freiheit der Verfügung über die Arbeitskraft einbaut. Und daran ändert sich auch kein bisschen was, wenn dann alle paar Jahre mal irgendwelche Gewerkschaftshänger auftreten und wieder mal einen Schluck aus der Pulle fordern und so Sachen veranstalten. Ne? Die Gewerkschaft streitet also, und das ist die Logik des gewerkschaftlichen Kampfs, für die Angemessenheit des Tauschverhältnisses Arbeit gegen Lohn, wie die Verbesserung des Verhältnisses von Geld und Leistung, das überhaupt den ganzen Grund darstellt für die soziale Situation, Machtlosigkeit, Erpressbarkeit der arbeitenden Klasse. Und jetzt muss man sagen, damit bin ich so beim letzten Teil. Mit dieser Sorte Kampf hat die Gewerkschaft in Deutschland durchaus Karriere gemacht. Für einige Jahrzehnte hat die Gewerkschaft in der BRD eine Rolle gespielt, die hat bei Kritikern ein bisschen den Verdacht aufkommen lassen, man würde in einem Gewerkschaftsstaat leben. Es gibt ein ganzes Tarifsystem, das den Arbeitern die Bedingungen von Lohn und Leistung rechtlich zusichert. Unternehmerische Willkür bei den Bedingungen von Einstellung und Ausstellung, bei den Bedingungen für Lohnzahlung, das gezahlt werden muss überhaupt und das auch mal pünktlich, gehört der Vergangenheit an. Die Gewerkschaft stellt Betriebsräte, die vor Ort in den Betrieben darüber wachen, dass die wohlerworbenen Rechte der Lohnabhängigen auch nicht geschädigt werden. Die Gewerkschaft sitzt auch in Aufsichtsräten und stellt da sicher, dass das Arbeiterinteresse, das hier inzwischen ja so von ihr definiert ist, am erfolgreichen Wachstum des Kapitals auch nicht von Missmanagern oder unpatriotischen Heuschrecken verletzt wird. Und als Partei der sozialen Gerechtigkeit ist sie, oder war zumindest, die Lobby der Armen bei der Ausgestaltung des Sozialstaats. Da war sie lange Zeit, bis der Schröder sie demonstrativ ausgemischt hat, zu Beginn seiner Agenda 2010-Reform, war sie ein gefragter und kompetenter Partner, der was beizutragen hat darüber, wie die notwendig anfallende Armut der Lohnarbeit in Deutschland mit zu betreuen und zu verwalten war. Die Karriere, die Gewerkschaft in diesem Gemeinwesen gemacht hat, die hat diesem zu einer ganz eigenen verholfen. Mit der so eingerichteten, verwalteten, rechtlich betreuten, sozial anerkannten, gewerkschaftlich organisierten Arbeiterklasse haben deutsche und ausländische Unternehmen von diesem Standort aus die Märkte in aller Welt gesetzt. Ist die Nation seit Jahren auf den Titel Exportweltmeister abonniert. Also mit der gewerkschaftlich ausgestalteten Sozialpartnerschaft, mit dem hier von ihr mitmoderierten sozialen Frieden, garantiert die Arbeitervertretung dem deutschen Staat die von ihm aus der Taufe gehobene Klassengesellschaft als dauerverlässliche Macht- und Reichtumsquelle. Basis seiner Machtansprüche und dem Unternehmerstand, dass seine staatlich geschützte Freiheit zur exklusiven Entscheidungsmacht darüber, wer wann, zu welchen Konditionen zur Produktion zugelassen wird oder auch nicht, damit überhaupt einen Lebensunterhalt verdienen kann, ob der was taugt oder nicht, dass dies keine Schranken in den Interessen der organisierten Arbeiterschaft findet. Der soll des Kapitals, der so zustande kommt, mit der rentablen Anwendung ihrer tarifvertraglich ordentlich erworbenen und goldenen Arbeitskräfte haben Unternehmer vom deutschen Boden aus ihrem Kapital eine schlagkräftige Zugriffsmacht verschafft, die gilt in aller Welt. Deutsches Kapital ist erfolgreich an jedem Standort auf diesem Globus, setzt mit die Bedingungen der Konkurrenz und ist nicht irgendein Konkurrenzteilchen. Die Kapitalmassen, die sie dabei angehäuft haben, haben sie zur Rationalisierungsoffensive genutzt, mit denen haben sie Zug um Zug die Kosten der Arbeit gesenkt. Also millionenfach Lohnabhängige, die staatlichen Sozialkosten als überflüssig für ihre weitere Profitproduktion entlassen, um aus den verbleibenden Arbeitskräften weltrekordverdächtige Gewinne weiter rauszuschlagen zu können. Das Wachstum also, das die gewerkschaftlich organisierten Belegschaften für ihre kapitalistischen Anwender damit geschaffen haben, realisiert sich einerseits in den schwarzen Zahlen auf deren Bankkonten, andererseits in dem, was hier seit den Tagen von Helmut Kohl bleibende Sockelarbeitslosigkeit heißt. Das ist das Bild, das einfach schlichtweg sagen will, es gibt ja einen Bodensatz an Arbeitslosen, der hat sowieso nie mehr eine Chance, in irgendwie geartete kapitalistische Benutzungsverhältnisse zu kommen. Das Kapital heizt damit also konjunkturgemäß und über seine Zyklen hinaus die Konkurrenz der Arbeiter an, deren Bedingungen immer wieder fortwährend aufs Neue nach gewerkschaftlicher Korrektur schreien und steigert mit seinem Wachstum fortwährend seine Erpressungsmacht gegen die Klasse und ihre gewerkschaftliche Vertretung. Die eine Seite der kapitalistischen Verarmung, die Entlassung halt von Arbeitskräften in die Mittellosigkeit, hat dabei noch die süße Seite, dass sie als Hebel wirkt, den verschlankten Belegschaften gesteigerte Arbeitshetze, Zugeständnisse bei den Arbeitszeiten und sonstige Abstriche bei Geld und Freizeit abzupressen. Und endgültig, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, einer Staatsgewalt im Rücken, die die frei werdenden Nationen dann endgültig für die Rechnungen mit Kostpreis und Profit erschließt, ist mit Bezug auf das Heer auf Lohn angewiesener arbeitsloser Dienstkräfte das Kapital heutigen Tags in einer ganz neuen Konkurrenzposition. Die Rationalisierungserfolge an der Heimatfront, der Kollateralnutzen hier in Deutschland, der Arbeitslosenmannschaften in den neuen Bundesländern, die das Resultat dessen sind, dass man die dortigen VEBs und LPGs, also die volkseigenen Betriebe und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, am Maßstab des lohnenden Geschäfts erst sortiert hat und dann abgewickelt hat und im Zugriff auf die unbeschäftigten lohnabhängigen Massen im nahen und fernen Ausland, das alles stellt sich jetzt dar als das begründet die Erpressungsmacht, die Macht zu dieser Offensive gegen den Lebensunterhalt der Lohnabhängigen. Und die Unternehmer sind zu einer Indienstnahme einer internationalen Reservearmee befreit, zu einem grenzüberschreitenden Vergleich sämtlicher Standortbedingungen für die Einrichtung rentabler Arbeitsplätze. Und bei diesem Vergleich kommt das Kapital so sachgerecht wie eintönig immer wieder zu einem Befund. Im Vergleich mit der Billigkeit, Verfügbarkeit und Flexibilität ausländischer Arbeitsmannschaften zehrt der Lebensstandard der Deutschen, inklusive seiner sozialstaatlichen Bestandteile, an ihrer Fähigkeit, gesunde Gewinne einzufahren. Und an denen müssen ja nicht zuletzt die Arbeiter ein Interesse haben, wenn sie vom Kapital weiter beschäftigt werden müssen. Dieser Anspruch hat also auch überhaupt nichts Defensives mehr. Damit ging es mal so ein bisschen los. Ja? auch in Krisen der 90er Jahre. Öffnungsklauseln hießen damals die betrieblichen Sondervereinbarungen. Da braucht es was für Betriebe in Not. Da war das Bild zumindest rote Zahlen. Sonst geht ein Betrieb den Bach runter. Heutzutage macht das Kapital offensiv am eigenen Gewinn- und Renditeinteresse orientiert einen Rechtsanspruch geltend. Die Arbeit muss sich wieder lohnen für uns. Die Senkung des Lebensunterhalts, die Erhöhung der Leistungsanforderungen, die Ausdehnung der Arbeitszeit sind ein Geschäftsmittel für uns für ein siegreiches Bestreiten der Konkurrenz. Und ihre Freiheit zum internationalen Vergleich der Arbeitslöhne und Standortbedingungen, das Nebeneinander von Überarbeit und Arbeitslosigkeit innerhalb der hiesigen Arbeiterklasse, bringen sie als Waffe gegen die Lohn- und Leistungsbedingungen, wie eingangs erwähnt, in Anschlag. Das Resultat ist eine Brandrodung der Tariflandschaft. Da muss man sagen, im Verein mit dem sozialstaatlichen Kampf um Beschäftigung und Arbeitsplätze stellt sich eine Wirkung ein. Mit diesen Offensiven des Kapitals und den staatlich herbeigeführten sozialen arbeitsmarktpolitischen Bedingungen heizt das Kapital die Konkurrenz unter den Arbeitern so weit an, dass sich die Löhne schlichtweg im freien Fall befinden. Und die ganze Brutalität des Prinzips, dass der Lebensunterhalt der arbeitenden Klasse die Lohnzahlen und Arbeitsplatzstifter einfach nichts angeht, wird heutzutage in den sozialstaatlich verewigten Verelendungskarrieren der Klasse anschaulich. Da gibt es sogenannte Working Poor. Das ist die Normalität, dass Löhne unterhalb jeder Höhe, die es überhaupt ermöglicht, davon eine geregelte Existenz zu bestreiten, ausgezahlt werden. Da gibt es proletarische Patchwork-Biografien, so heißt es, die den Luxus der jahrzehntelangen Betriebszugehörigkeit zu einer Betriebsfamilie überhaupt nur noch aus den Erzählungen der Älteren kennen. Karrieren, die zwei, drei und mehr Jobs kombinieren, die ihrerseits auf lange Frist nie sicher sind und doch nicht reichen, einen auskömmlichen Lebensunterhalt zusammenzustottern. Da zeigt sich der Markt, der kennt keine Schranke für den freien Fall der Löhne. Im Gegenteil, je mehr sich dazu auch noch der gewerkschaftliche Handel von Lohn für Beschäftigungssicherung durchsetzt, also den Lebensunterhalt der Arbeiter für diese Aussicht auf Beschäftigungssicherung preisgibt, desto mehr stellt sich dann auch heraus, dass dieser Arbeiterverein, dass die organisierte Vertretung der Lohnabhängigen einen Lohnkampf gar nicht mehr führen kann, den sie auch nicht mehr führen will heutzutage. Der Zynismus der Gewerkschaft besteht darin, dass sich dabei auf mit dem Kapital von ihr kontrahierten Konditionen von Arbeit und Bezahlung so beziehen, als wären das vorgefundene Bedingungen, mit der zustande kommen sie überhaupt nichts zu tun hat. Ihre eigene konstruktive Rolle bei jeder neuen Runde realistischer Lohnforderungen und tarifpolitischer Flexibilität, die trennt sie einfach von den Resultaten der um sich greifenden Verelendung der Klasse und findet am Ende dafür auch noch eine denkwürdige Fortsetzung. Und die heißt, die Gewerkschaft lässt den Ruf nach gesetzlich geregelten Mindestlöhnen ertönen und verweist dabei ausdrücklich darauf, dass sie in manchen Branchen gar nicht mehr vertreten ist, dass sie die Leute gar nicht zum Kampf organisieren kann. Also verweist ausdrücklich auf ihre Schwäche. Dabei wird sie nicht müde, immer wieder klarzumachen, dass sich eben die Lohnarbeitsverhältnisse in Deutschland verschlechtern. Wenn man manche Gewerkschaftsbroschüren anguckt, dann entsteht ein Bild vor den geistigen Augen, das kennt man aus dem Sozialkundebuch oder den Abteilungen, die heißen der Kapitalismus von Manchester. Und dann muss man aber mal nochmal darauf insistieren, dass heutzutage aber diese Verhältnisse und auch die Übertreibung jetzt, da ist natürlich eine Übertreibung drin im Vergleich mit dem Manchester, und dennoch, die um sich greifende Verarmung der Lohnabhängigen, egal ob in Arbeit oder ohne, die findet heute statt, mit Unterschrift der Gewerkschaften, mit der Gewerkschaft als eingemischten Sozialpartner, mit der Gewerkschaft als diejenigen, die mitbetreut haben, was sozialstaatlich aus diesen Leuten werden soll, die jede Runde neue Flexibilisierung der Tarifpolitik als ihre Offensive, als ihre neue gestalterische Kraft ausgepinselt haben. Und wenn sich das vor Augen führt, dann bleibt eigentlich in puncto Gewerkschaft überhaupt nur eine Frage übrig, und die ist: Was haben eigentlich die, die drin sind, von dieser Gewerkschaft? Dann bin ich jetzt erstmal fertig.
Ursache dieses ganzen Dilemmas ist letztendlich das Kapital. Das sind ja einige wenige Prozente der Bevölkerung, die halt eben das gesamte Geld oder einen Großteil des Geldes innehaben und damit auch die Produktionswille. Jetzt auf die Gewerkschaften einzuschlagen, ändert an diesen Verhältnissen überhaupt nichts.
Also mit dem Abschlusssatz also kommst du mir jetzt nicht, weil. Alles außer die Produktionsverhältnisse abzuschaffen, ändert an den Produktionsverhältnissen nichts. Also das kann ich so nicht gelten lassen.
Also die Aufgabe der Gewerkschaften war ja nicht nur eben Löhne in den letzten Jahren. Das sind ja auch andere Dinge, die von den Gewerkschaften auch ausgegangen sind. Wenn du mal andere Länder guckst, sei es China oder Indien oder sonst wo, viele Leute, die da auch abhängig arbeiten, die wären froh, wenn sie überhaupt eine Gewerkschaft hätten. Die haben gar nicht die Möglichkeit dazu.
Gut. Was ich immer cool finde, weil du eben gesagt hast, es mit der Gegenmacht, die Gewerkschaft wäre eine Gegenmacht. Also, was ja hier gerade erklärt worden ist, dass die Gewerkschaft dafür gesorgt hat, in den ganzen 150 Jahren, dass das Kapital diese Stärke, die es heutzutage hat, und eine Arbeitermannschaft, die da immer gegen Anstrengern will ich noch nicht mal sagen, also die dagegen immer ziemlich defensiv antritt, dass das seit 150 Jahren der Fall ist und dass was dabei rauskommt bei dem ganzen Kampf ist, ein Kapital, das diese Macht hat, wie es es hier in der Bundesrepublik hat. Das ist doch, das gilt doch, dass nicht mit der Gegenmacht.
Das kann ich nicht sehen, das ist keine Schuld, dieses Gewerkschaft machen.
Naja, wenn du den Gedanken festhältst, wie weit es jetzt gebracht hat, an der Geschichte mit Menschen ist der Kapitalismus und auf Latalie weiß ja sogar was dran. Wenn du vielleicht das zum Beispiel Kapital gelesen, da sagt der Marx, an mehreren Stellen mit solchen Schweinereien des Kapitals ist vorbei, weil jetzt gibt das so was wie einen gesetzlich definierten Normalarbeitstag.